ihr lebt in dem neuen Bund. Und ich halte mein Wort. Ich halte, was ich versprochen habe mit meinem Bund. Haltet euren Teil auch. Ich bin treu, selbst wenn ihr nicht treu seid. Aber ich habe euch Verheißung gegeben mit diesem neuen Bund, durch diesen neuen Bund. Ihr seid für ewig mein. Ihr seid für ewig errettet. Ihr dürft mit mir sitzen auf dem Thron. Ihr dürft in meiner Nähe sein. Ihr dürft trinken von meiner Herrlichkeit, von meinem Wein. Ihr dürft meine Herrlichkeit erleben. Ich möchte euch von Segen zu Segen schicken. Vertraut mir neu, vertraut mir neu. Haltet euren Teil des Bundes. Haltet ihn, weil nur so kommt ihr in den Segen, der da ist. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Augen öffnet für die Segnungen, die vor dir liegen. Lass dich nicht einschüchtern durch den Feind, der dir die Umstände so groß vor Augen malt, dass du gar nicht an die Segnung mehr denkst. Brich durch in die Wahrheit. Schau in mein Wort. Ich bin das Wort. Und mein Wort ist treu. Jedes Wort, was ich versprochen habe, das halte ich. Und all das, was verschüttet ist in deinem Herzen, die Segnung, die du schon bekommen hast, von mir, durch Menschen, sie sollen wieder hervorkommen. Das, was verschüttet ist, es soll emporkommen. Es soll wieder real werden in deinem Leben. Sag ganz bewusst zum Heiligen Geist, hier bin ich. Schütte das weg und hol das Leben wieder raus, das Leben. Der Heilige Geist gibt dir Leben. Öffne dich ihm gegenüber. Er führt dich in die Wahrheit zurück. Und ich bin treu. Da kannst du sicher sein. Ich halte mein Wort.
Du kennenzulernen, dass alle unsere Quellen in ihm sind, dass wir alles, was wir brauchen, und wir brauchen eine Menge an Liebe, Zuwendung, Streicheleinheiten, Lob, Ermutigung, Trost, wir alle brauchen eine Menge. Und wir alle haben viele Adressen, wo wir das sammeln können. Das Problem ist, wir müssen zu so vielen Quellen gehen, weil jede nur so ein bisschen gibt. Und darum sind wir immer unterwegs und suchen immer irgendwo. Und wirklicher Glaube bedeutet, wir erkennen, dass unser Gott eine lebendige Quelle ist. Und wir haben gelernt, zu ihm zu kommen, nicht nur irgendwie an ihn zu glauben, nicht nur Doktrin und Lehren über ihn zu haben, sondern wir kennen den Ort, wo er wohnt. So wie David das sagt, ich liebe den Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt. Warum konnte er das sagen? Weil er diesen Ort kannte. Wie kann er sagen, er liebt diesen Ort, wenn er nie da war? Er war da und noch viel mehr, er hat gelernt, ihn zu schätzen. Ich sage das heute Morgen, dass wenn wir hineinkommen in die Dinge des Geistes, wir müssen erstmal einen Geschmack entwickeln für die Reinheit, die Schönheit, die Herrlichkeit, die Atmosphäre des Himmels. Wir sind so geprägt von anderen Dingen, dass wenn dann Gott anfängt, sich zu offenbaren, wir Mühe haben, das überhaupt zu identifizieren und das zu genießen, weil wir so getrimmt sind auf Leistung, auf Anstrengung und alles zu machen und selber Lösungen auszudenken und selber irgendwie uns immer wieder aus dem Sumpf rauszuziehen. Dieses Ruhen bei den stillen Wassern, dieses Vertrauen, das ist so fremd für uns. Aber das ist der neue Lebensstil. Das ist der Lebensstil der Kinder Gottes. Und deswegen bekommen wir auch keinen Herzinfarkt, weil wir nicht gestresst sind, sondern wir sind entspannt. Amen, wir sind entspannt. Da ist so viel Unentspanntes und so viel, ach, was werden die Leute denken, und hoffentlich machen wir alles richtig und hoffentlich ist unser Gottesdienst wirklich perfekt, dass irgendwie keine Panne passiert. Hey, wir sind Menschen, wir machen Fehler, warum dürfen die anderen das auch nicht mal sehen? Warum haben wir an diesen Anspruch, unsere Versammlungen müssen so durchgestylt sein, wie die perfekteste Fernsehshow? Bloß das Problem ist, die üben unendlich lange, bevor die dann was aufzeichnen. Und so viele Gottesdienste sind so starr und so leblos und so wenig Raum für Gott, weil unser höchstes Ziel ist, wir möchten einen netten Eindruck vermitteln. Gott hat uns nicht gerufen, Menschen einen netten Eindruck von uns zu vermitteln. Gott hat uns gerufen, an die Seite zu treten, ihn so lange anzubeten und zu locken mit unserer Anbetung, bis er kommt. Und dann einfach zu sagen, so bitte da, jetzt tu du dein Werk. Rede du, tröste, berühre, ermutige, heile, mach du deine Sache. Wir sind dafür da, Bahn zu machen für ihn. Raum zu machen und ihm zu erlauben, zu kommen. Und das ist, was mir so gefällt an diesem Haus. Hier möchte man, dass Gott kommt und hier ist Freiheit. Und lasst uns das reichlich ausnutzen. Hier darfst du Dinge tun, die du an manchen Orten nicht tun darfst. Und niemand wird dich dafür bestrafen oder schief ansehen. Hier darfst du ganz normal sein. Wenn dir zum Weinen zum Mut ist in der Anbetung, du darfst hier weinen. Kein Ordner wird dich rausschmeißen. Wenn dir zum Mut ist, dich flach ausgestreckt auf den Boden zu legen vor Gott, du darfst das tun. Niemand hat dich dazu verdonnert, in deiner Reihe eingezwängt zu sein. Wenn du ein bisschen Bewegungsfreiheit brauchst, ich brauche immer viel Platz rechts und links um mich herum, sonst haue ich die Leute. Heute habe ich auch wieder irgendjemanden gehauen. War es dich? Ja, entschuldige, vergib mir. Ja. Gott mag das nicht, so eingekesselt zu sein. Er ist lebendig, er ist spontan, er ist frei und er will auch Freiheit haben in unserem Herzen. Und hier dürfen wir frei sein. Wir wollen ihn suchen. Und diese langen oder ausgedehnteren, das sind ja nicht so lang, aber längeren Zeiten der Anbetung, als, jedenfalls länger als manche von euch das gewohnt sind, sind dazu da, damit wir das anwenden, damit wir das tun, was wir hören, dass wir Gott unser Herz bringen, dass wir seine Gegenwart suchen, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir antworten auf das, was wir gehört haben. Es ist so wichtig, dass wir nicht einfach nur hören, sondern dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir sagen, ja, ich will das. Manche sind so frustriert und haben so wenig Klarheit, wie ihr Gott ist. Und sie denken, ihr Gott ist so zu ihnen, wie sie zu sich selbst sind. Sie mögen gar nicht mehr sagen, ich will das, ich entscheide mich für das, weil sie sind schon so müde von all ihren Versprechungen und von all ihren Entscheidungen und sie können sich selber nicht glauben und sie glauben nicht, dass Gott das glaubt. Und das ist so eine freisetzende Offenbarung, wenn du anfängst zu sehen durch den Heiligen Geist, der dir das Wort lebendig macht, wenn du zu Jesus kommst und sagst, ich will dich haben. Ich will dich lernen zu lieben. Ich will lernen zu gehorchen. Ich will näher kommen. Ich will dich kennenlernen. Ich will lernen, dich zu genießen. Er winkt nicht müde und enttäuscht ab und sagt, ach komm, das hast du mir schon x-mal erzählt. Und was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Komm, erzähl mir nichts mehr. Wir sind so zu uns. Aber er ist nicht so. Die Liebe glaubt alles. Wenn du sagst, Herr, ich will dir näher kommen. Er sagt, ja. Und was für einen Aufschwung gibt das und wie viel Resignation fällt von dir ab, wenn du begreifst, Gott glaubt dir. Dann kannst du auch anfangen, dir selber wieder zu glauben. So viele Christen sind niedergeknüppelt und wer sie am meisten niedergeknüppelt hat, sind sie selbst. Mit Vorwürfen, mit Resignation, mit Anklagen haben sie sich selber in Ketten gelegt. Aber wenn wir ihn sehen, wie er sagt, ich bin da, ich glaube dir, ich helfe dir, ich komme dir entgegen, ich tue, was du für dich nicht tun kannst, ich hole dich aus diesem ganzen Knäuel raus, ich entwirre dich, ich entknote dich, ich entkorke dich. Wenn wir ihn hören, wie er mit solcher Zuversicht und so viel Erbarmen, aber auch mit so viel Glauben sagt, ich tue das für dich, können wir auch für uns wieder glauben. Diese Zeiten, Gott zu begegnen, sind so, so, so wichtig. Wir werden nicht durch Lehre verändert alleine. Lehre kann uns helfen, aus Irrtümern, aus verkehrten Dingen herauszukommen, kann uns helfen, zu sehen, wie Gott wirklich ist. Aber dann muss der Heilige Geist das zu einer Realität in unserem Herzen machen. Und darum laden wir ihn immer wieder ein, sagen, du bist mein Lehrer. Du bist gesandt, mich, sogar mich, in alle Wahrheit zu führen. Jesus hat gesagt, du wirst kommen und du wirst mich in alle Wahrheit führen. Hast zugegeben, ein schweres Stück Arbeit mit mir, aber du wirst es schaffen. Und ich lasse mich von deinem Glauben entzünden. Du wirst es schaffen mit mir. Du kommst mit mir zum Ziel. Wir müssen in diesen lebendigen Glauben hinein. Gott ist nicht frustriert über uns. Wir sind frustriert über uns. Und das ist keine Tugend. Das hilft uns in unserem geistlichen Wachstum nicht weiter. Manche halten krampfhaft an Selbstanklage und Vorwürfen und der Peitsche fest, weil sie denken, wenigstens das wird sie motivieren, ein paar Schritte vorwärts zu machen. Gott erzieht uns nicht mit der Peitsche. Er schlägt nicht. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Christlicher Stress und sich Bemühungen, immer irgendwie Gott irgendwie wohlgefällig zu sein, das ist nicht das Evangelium. Wir sind angenommen und weil wir angenommen sind, wächst in uns der Wunsch, jetzt wollen wir vorwärts gehen. Nicht um endlich das Ziel zu erreichen, einen gnädigen Gott zu haben, sondern weil wir einen gnädigen Gott haben, sagen wir, er verdient es, dass durch mein Leben er sich zeigen kann. Er verdient es, dass mein Leben ihm gehört. Er verdient es, dass mein Leben umgebaut wird, sodass es ein Leben wird, was ihn verherrlicht. Es ist wert, dass ich ihm die letzten Jahrzehnte, die ich hier noch habe auf diesem Planeten, dass ich ihm die restlos gebe und nicht für mich lebe, sondern für ihn lebe. Er ist es wert. Aber der Ansatz ist, wir sind geliebt. Er hat Ja gesagt. Wir sind angenommen. Er sagt nicht, streng dich an, tu das, werde heilig und dann vielleicht möglicherweise, dann nehme ich dich an. Nein, es ist nicht so. Es ist genau andersrum. Aus der Ruhe, aus der Annahme, aus dem Ja, das wir sehen und hören im Herzen und im Angesicht Gottes, kommen Schritte. Versteht ihr den Unterschied? Es ist so wichtig, so wichtig. Halleluja. Die Aufgabe der Kinder Gottes, die Aufgabe der Gemeinde ist, so Gott kennenzulernen, so ihm nahe zu kommen, so transformiert zu werden, so viel Raum zu machen für ihn, dass sein Wesen und seine Macht sich manifestieren kann. Und dass durch seine Gegenwart Gericht kommt über die Mächte der Finsternis, die verhindern, dass Menschen sehen, wenn wir ihnen das Evangelium predigen. Ein Mann Gottes, der mich sehr inspiriert, von dem ich sehr viel lerne, er sagt, Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir uns an ihm freuen. Gott wird nicht dadurch verherrlicht, dass wir für ihn arbeiten. Israel musste für Pharao hart arbeiten. Es ist nicht die Arbeit, sondern es ist die Tatsache, dass man ihn genießt, dass man sich an ihm erfreut. Dass man in ihm alles findet. Und wenn wir in ihm alles finden, dann können wir immer leichter Nein sagen zu den verkehrten Angeboten. Mein Volk begeht eine zweifache Sünde, mich die lebendige Quelle, verlassen sie, sagt der Herr, Jeremia 2,13, und hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. So die erste Sünde ist, die lebendige Quelle zu verlassen. Und die zweite folgt auf dem Fuß. Und Gottes Antwort ist nicht, hört auf mit den rissigen Zisternen. Wenn sie Gott verlassen haben und haben Durst, was sollen sie anderes tun? Dann müssen sie irgendwas machen. Und so viele Male setzen unsere Bemühungen nicht an der Wurzel an. Die Wurzel ist, dass wir eigene Wege gehen. Die Wurzel ist, dass wir eigene Pläne haben, eine eigene Agenda haben, eigene Prioritäten haben. Und dass wir eigene Quellen haben, von denen wir glauben, weil wir sie uns gegraben haben. Sie würden uns geben, was wir brauchen. Er ist die Quelle. Wir müssen zu ihm zurück. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was das Volk Gottes braucht in Deutschland. Dass wir nicht von Event zu Event hüpfen und hoffen, das nächste große Event, das wird dann die geistliche Wende bringen. Ich glaube niemals, dass irgendwelche Events, die irgendwelche Menschen, mögen sie es noch so ernst meinen, sich ausdenken, die geistliche Situation in unserem Land verändern. Ich glaube an diese Dinge nicht. Weil ich es nicht in dem Wort sehe. Und nur wenn 20.000 geistliche Schwächlinge zusammenkommen, haben wir immer noch keine siegreiche Armee. Aber wenn jeder Einzelne angeschlossen wird an die Quelle, wenn jeder Einzelne wirklich seine Freude in Gott findet, seine Befriedigung, seine Sättigung, seinen Stress, seinen Ballast loswerden kann und in Gott alles findet und dann wieder andere ansteckt, dann können wir zusammenkommen, in Freiheit Gott anbeten und dann wird Gott da sein mit Macht. Das ist sein Plan. Es ist so einfach, aber man kann es nicht organisieren. Wenn ich es nicht tue, dann geschieht es nicht in meinem Leben. Wenn du es nicht tust, geschieht es nicht in deinem Leben. Und dann gibt es einen doppelten Effekt. Du kannst nicht verändert werden und du kannst niemand anders inspirieren, verändert zu werden. Es beginnt bei uns. Es beginnt bei uns persönlich. Ein Leben, das Gott verherrlicht. Das ist unsere Aufgabe. Indem wir uns an Gott freuen. Indem unsere Versammlungen, weil Gott da ist, lebendig werden. Und die Weisheit und die Macht Gottes dann Raum hat, sich zu offenbaren. Und Lösungen kommen, Problemlösungen kommen. Menschen, die gebunden sind, freigesetzt werden, weil Gott da ist, weil er handeln darf. Das ist das Ziel. Darum geht es. Lass uns einmal zu Jesaja gehen. Ich möchte heute mit euch eine wichtige Wahrheit anschauen und die euch nahe bringen, die so notwendig ist, die Weichen zu stellen für ein Leben, das Gott verherrlicht. Jesaja 52. Und hier finden wir eine tragische, sehr, sehr treffende Beschreibung des Volkes Gottes in der Niederlage. Eigentlich, es beginnt schon in Jesaja 51 am Ende. Die Feinde des Volkes Gottes, über die doch das Volk Gottes herrschen soll. Heute Morgen haben wir 5. Mose 28 gelesen. Einer der Segnungen ist Herrschaft über alle Feinde. Die Feinde ziehen aus gegen dich und auf 7 Wegen weichen sie von dir. Herrschaft über die Feinde, das war eins der Segnungen, die Gott vorhatte für sein Volk. Und die, die gerufen sind zu herrschen, sie hören das Wort ihrer Feinde. Und was sagt er, was sagen die Peiniger? Vers 23, Jesaja 51, Vers 23. Die zu deiner Seele sagten, bück dich, dass wir hinüberschreiten. Und, füge ich mal so ein, das Unfassliche passierte. Du machtest deinen Rücken der Erde gleich, wie eine Straße für die Hinüberschreitenden. Das Volk Gottes hat freiwillig, ohne Not, der Stimme des Feindes gehorcht und der Stimme des Feindes, auf die Stimme des Feindes reagiert und sich gebeugt. Statt sich vor Gott zu beugen, hat es sich gebeugt. Und das ist der Grund, warum wir heute in dieser Situation sind. Das ist der Grund, warum wir so wenig von Gott sehen. Weil wir so viel anderes sehen. Im Hause Gottes ist so viel, was da nicht hingehört. Humanismus, der humanistische Geist, hat sich so breit gemacht im Hause Gottes. Mit frommem Vokabular, ja, aber doch, wer Ohren hat zu hören, wer Augen hat zu sehen, doch erkennbar, als nicht aus dem Heiligen Geist kommen, aus einer Quelle kommen, die letztendlich in Feindschaft ist gegen Gott. Und die nur ein Ziel hat, uns zu berauben, unsere Klingen stumpf zu machen. Das Volk Gottes hört auf die Stimme des Feindes, es bückt sich nieder, wo es doch ausgestattet war und berufen war zu herrschen. Und dann liegen sie im Staub, unbekleidet, nackt, erbärmlich, bedeckt mit Staub. Gebunden, gefesselt. Und Gottes Wort ergeht. Schüttle den Staub von dir ab. Das ist jetzt 52. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Und eine Wahrheit, die enorme Kraft zur Motivation freisetzt, diesen Kampf zu kämpfen, ist nicht, ach, ich bin so gebunden und mir geht es so schlecht und ich sollte eigentlich ein bisschen mehr Segen haben, sondern es ist eine ganz andere Perspektive. Und die wird etwas später hier beschrieben. In Vers 5 heißt es dann hier, mein Volk ist umsonst weggenommen worden. Seine Beherrscher, auf die es gehört hat, auf dessen Wort es gehört hat. Seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr. Und ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Hier ist eine Wahrheit, die du an vielen Stellen in der Bibel findest, die von enormer Wichtigkeit ist und die im Moment total unterbelichtet ist. Und sie muss wieder auf den Leuchter, sie muss wieder gehört werden und sie muss beachtet werden. Wenn das Volk Gottes im Bedrängnis ist, gebunden ist, am Boden ist, in der Niederlage ist, haben sie keine gute Zeit. Aber noch viel wichtiger, es hat schlimme Auswirkungen auf Gott selbst. Und beeinflusst durch das griechische Denken haben wir einen Gott uns vorgestellt, der nicht berührbar ist durch unser Leben, der getrennt ist von dem, was wir tun. Und die Vorstellung, der Glaube ist so unterentwickelt, dass durch unsere Niederlage der Feind Raum bekommt, Gott zu lästern und dass ihm das wehtut, dass ihn das schmerzt. Wenn wir an die Folgen der Sünde denken, wir denken nur an die Folgen in unserem Leben oder im Leben von Menschen um uns herum, aber wir bedenken so wenig, dass das etwas mit Gott tut. Wir haben uns einen Gott geschaffen, der irgendwie in einer anderen Etage lebt und das, was hier im Erdgeschoss geschieht in unserem Leben, hat irgendwie gar nichts zu tun. Es dringt nicht durch die nächste Zimmerdecke in die oberen Etagen und es berührt in keiner Weise den, der im oberen Stockwerk wohnt. Und das kommt aus dem Griechentum. Und das Wort Gottes nennt uns einen, beschreibt uns einen ganz anderen Gott. Einen Gott, der berührbar ist. Einen Gott, den man erfreuen kann. Und einen Gott, den man beleidigen kann. Einen Gott, den man kränken kann. Einen Gott, dem Dinge wehtun. Und wenn das der Heilige Geist wieder in unsere Herzen hineinbringen kann und das lebendig machen kann, dann wird in uns ein Wunsch entstehen. Wir wollen, dass die Dinge sich ändern, damit er nicht mehr beleidigt wird, damit er nicht mehr entehrt wird, damit er nicht mehr diese Dinge erleben muss, sondern dass der Feind gedemütigt wird und nicht mehr frech sich aufbauen kann und sich vor Gott hinstellen kann und sagen kann, so, das sind jetzt deine Erlösten, die ich hier unter meinem Hacken habe. Das ist jetzt die Kraft der Erlösung. Dass sie gerade noch mit letzter Mühe festhalten können, eine kleine, winzige, flackernde Heilsgewissheit, dass sie eines Tages in den Himmel kommen. Aber die Christusähnlichkeit schon abgeschrieben, die Herrschaft schon abgeschrieben, die Demonstration von Machttaten Gottes, von Weisheit Gottes, die Kraft, Nationen zu erschüttern, alles schon abgeschrieben, alles schon fertig. Da unten sind sie, die armen kleinen Würmer. Und das ist jetzt die Frucht von Golgatha. So lästert der Feind und baut sich dreist auf gegen Gott. Und es liegt in unserer Hand, dieses Lästermaul zu stopfen. Und der Heilige Geist will diesen Eifer in uns wecken, dass wir sagen, es ist genug gelästert worden. Es ist genug unser Gott beleidigt und gekränkt worden durch unser Leben und das Leben vieler anderer. Es ist genug jetzt. Jetzt ist einmal Zeit, dass dieser Planet, das Volk Gottes sieht, wie es geplant war von Gott. Jetzt ist einmal Zeit, dass die Mächte der Finsternis, das Volk Gottes sehen, wie Gott es ursprünglich geplant und ausgestattet hat. Jetzt ist die Zeit, dass die Dinge sich wenden und dass die Lästermäuler verstopft werden und dass Gott geehrt und erhoben wird. Das soll und kann und muss durch den Heiligen Geist in uns die Triebkraft werden. Dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Solange wir sagen, ach ja, unsere Gemeinde ist so klein, die soll wachsen und wir wollen doch von 500 auf 1000 kommen und wir wollen doch, ihr Lieben, das sind alles keine Ziele, die Gott gefallen. Wir wollen, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn wir mit Gott zusammen an der Qualität arbeiten, er wird sich um die Zahlen kümmern. Wenn die Qualität stimmt, werden die Zahlen auch stimmen. Aber Moment, selbst wenn die Zahl der Gemeinden von der Qualität, wie wir sie jetzt haben, sich verhundertfachen würde, es würde an der geistlichen Atmosphäre über unserem Land sich 0, nichts ändern. Es würde sich nichts ändern. Wir brauchen nicht mehr Zahlen, wir brauchen keine Aufmärsche von Kinder Gottes, die auf Krücken durchs Leben humpeln und die alle möglichen Hilfsmittel brauchen, wie Psychotherapie und Meditation und allem möglichen Mist, um irgendwie halbwegs zu überleben. Wir brauchen, dass die Kraft Gottes wiederkommt und die gebundenen Kinder Gottes freigesetzt werden. Und dann sind wir ein Zeugnis für die Welt. Sagen, ich war jahrelang tablettenabhängig, ich war das, ich war depressiv, ich war das. Aber jetzt hat Gott mich neu gemacht. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was zählt. Das ist, was Kraft hat. Das ist, was Leute überzeugt. Traktatchen und leere Worte haben die genug bis hier oben. Geh mal durch eine Fußgängerzone, sieh mal, wenn da so arme Leute stehen, die irgendwelche Werbezettel verkaufen. Niemand will das mehr haben. Niemand interessiert sich dafür. Da können sogar gute Sachen draufstehen, das interessiert gar keinen mehr. Die Leute sind zu getextet bis hier oben. Die haben kein Interesse mehr, die haben keinen Glauben mehr. Es ist ihnen zu viel versprochen worden, auch von uns. Jetzt wird es Zeit, dass eine neue Qualität aufsteht. Und sie kommt durch diese Wahrheit. Gott ist nicht ferne, Gott ist berührbar. Und unser Leben kann entweder ihn erfreuen oder ihn beleidigen. Kann entweder den Feind demütigen oder dem Feind Auftrieb geben, sich aufzubauen vor Gott und zu lästern. Unser Leben berührt Gott. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn du hier hineingehst und hier drüber brütest und den Heiligen Geist einlädst, dann wirst du bald feststellen, wenn Gott so etwas sagt, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Das ist keine sachliche Information wie ein paar Börsendaten. Da ist ein Schmerz dahinter. Da ist eine Klage. Und wenn unser Herz das empfängt, dann kommt in uns etwas hervor. Es ist genug jetzt. Wir wollen die Ehre Gottes wiederherstellen. Wir wollen sehen, dass Gott wieder geehrt wird, dass er geachtet wird, dass er respektiert wird, dass er bewundert wird, dass er wahrhaft angebetet wird. Anbetung ohne Wahrhaftigkeit und ohne Sehnsucht für die Ehre Gottes ist Gott ein Gräuel. Und vieles, was uns heute als Anbetung verkauft wird, ist einfach nur Stimmungsmache. Entschuldige, dass ich das so sage. Wenn Anbetung nicht kombiniert ist mit einem Ruf nach Heiligkeit und in dieser Gemeinde Anbetung kombiniert ist mit das, was man früher Gemeindezucht nennt. Du kannst es anders nennen, aber dass fortbestehende Sünde gerichtet wird, das ist es. Wenn Anbetung geschieht in einer Gemeinde, wo fortlaufende Sünde nicht gerichtet wird, ist diese Anbetung Gott ein Gräuel. Und er kommt überhaupt nicht. Das ist, was wir lesen. Und deswegen geht es nicht darum, ein paar Anbetungstechniken zu lernen, sondern ein Herz zu kultivieren, was wahr wird, was echt wird, was erfüllt ist von dem, was Gott erfüllt. Das ist eine Sehnsucht in Gottes Herzen, dass er geehrt wird. Meine Ehre werde ich mit niemandem teilen, sagt er. Gott ist der Einzige, dem es erlaubt ist, für seine Ehre zu kämpfen. Weil ihm die Ehre gebührt. Er ist wirklich wert, geehrt zu werden. Wenn wir um unsere Ehre kämpfen, was tun wir? Wir benutzen Dinge, die Gott uns gegeben hat, und damit sind wir in der Lüge. Wir tun so, als hätten wir es nicht bekommen, und wir wollen damit zeigen, wir sind etwas Besonderes und wir sind in der Lüge. Aber Gott ist etwas Besonderes. Und es geht um die Ehre Gottes, es geht um die Ehre seines Namens. ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Lass uns einmal gehen zu einer traurigen Passage im Leben von David. 2. Samuel. David, dieser wunderbare Mann Gottes, der solchen Eifer hatte für Gott, der solche Sehnsucht hatte, dass Gott groß gemacht wird. Aber hier war eine Zeit, wo er bequem geworden war, wo er satt geworden war, wo er nicht mehr zu den Kriegen ging. Er blieb zu Hause und ließ die anderen die Kriege machen. 2. Samuel, Kapitel 12. Und dann kennt ihr die Geschichte. Er fällt in Sünde. Und um die Sünde zu decken, die Sünde des Ehebruchs, dann kommt die nächste Sünde dazu. Und er wird schuldig am Tod dieses Mannes. Und dann kommt der Prophet und konfrontiert ihn. Und er bringt ihm diese Botschaft. Und das hat David zur Umkehr gebracht. Vers 9, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Das Wort Gottes verachtet. David hat das Wort Gottes verachtet, der doch so ein Liebhaber des Wortes war, so ein Vorbild ist für uns in Anbetung und in Hingabe an das Wort. Aber hier war eine schlimme Phase in seinem Leben und er hat das Wort Gottes verachtet. Wie hat er das Wort Gottes verachtet? Indem er nicht mehr sich danach ausgestreckt hat, das Wort zu leben. Sich erlaubt hat, das Gegenteil zu tun von dem, was das Wort sagt. Wenn du ihn mitten in seiner Lauheit gefragt hättest, achtest du noch das Wort Gottes, was hätte er gesagt? Wie jeder Mensch, der Enttäuschung ist, hätte die blumigsten, wunderbarsten Dinge erzählt. Gott misst Dinge nicht an diesen Worten, sondern an den Realitäten. Paulus sagt einmal zu Titus, da gibt es Leute, sie geben vor, Gott zu kennen. Und sie verleugnen ihn durch ihre Taten. Die geben vor, Gott zu kennen, sind Gläubige. Aber Paulus sagt, ich gehe tiefer im Heiligen Geist als nur die Worte und die Lippenbekenntnisse. Ich sehe das Leben und das Leben spricht eine andere Sprache als ihre Worte und ihre Gesänge und ihre Gebete. Und das Leben sagt, sie verleugnen Gott. Dass das Wort Gottes, das Wort des Herrn verachtet. Und das getan, was böse ist in seinen Augen. Und noch einmal in Vers 10, du hast mich verachtet. Und jetzt Vers 14. Weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Durch die Sünde ist nicht nur ein Mensch gestorben, ist nicht nur Schande gekommen über David, ist nicht nur Schande gekommen über die Frau und jetzt auch noch Gericht Gottes über das Kind, sondern das Entscheidende ist, der Feind hat aus dieser Situation Nutzen gezogen. Der Feind, die Feinde Gottes haben diese Sache zum Anlass genommen, Gott zu lästern. Das ist genau das Gleiche wie in Jesaja 52. Das Volk Gottes nicht in den Wegen Gottes und der Feind baut sich auf und er lästert Gott. Schauen wir uns eine weitere Schriftstelle an. Hesekiel 36. Und hier heißt es in Vers 20 über Israel. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen. Das sagt Gott hier selbst. Sie entweihten meinen heiligen Namen. Hesekiel 36, Vers 20. Wie entweihten sie den heiligen Namen? Indem sie wiederum Anlass gegeben haben, dass das geredet wurde. Indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Sie konnten nicht bleiben in ihrer Bestimmung, sie konnten nicht bleiben in dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Sie wurden von Gott gezüchtigt und gerichtet und haben darunter gelitten. Aber Gott hat auch gelitten. Und sein Name, sein heiliger Name wurde entweiht. Was ist unser Thema? Ein Leben, das Gott verherrlicht. Ein Volk für seinen Namen. Hier passiert genau das Gegenteil. Vers 21. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hat, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen. Und ich werde, Vers 23, meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr unter ihnen entweiht habt. Und dann kommen die herrlichen Passagen, wo Gott von Wiederherstellung spricht. Was ist Gottes Motiv der Wiederherstellung? Nicht in erster Linie das geplagte, zerstreute Volk wieder zu sammeln und zu segnen, sondern die Ehre seines Namens wiederherzustellen. Das ist sein Ziel. Wenn wir nicht begreifen, dass wir einen Gott dienen, der einen heiligen Namen hat und der kämpfen wird um seinen heiligen Namen. Und das ist eine der Hauptaussagen oder Wahrheiten der Bibel, die der humanistische Geist zudecken möchte. Dass wir einen eifernden Gott haben, der um seinen heiligen Namen kämpfen wird. Der es nicht endlos zulassen wird, dass sein Name gelästert, geschändet und entehrt wird. Der Geist des Humanismus wirft einen Schatten auf diese Wahrheit, dass wir sie nicht sehen. Wir müssen sie sehen, weil aus dieser Wahrheit kommt Triebkraft, kommt Schubkraft, kommt Motivation, dass wir Kämpfer werden für die Ehre Gottes. Wo das nicht gesehen wird, bäumt sich der humanistische Geist im Namen der Liebe auf und blockiert Gemeindezucht. Hallo. Das ist, was geistlich passiert. Der humanistische Geist hat die Leute mit einer Liebe eingelullt, die nicht die Liebe Gottes ist. Und er will nicht wahrhaben, dass da ein Gott ist, dessen heiliger Name wiederhergestellt und geehrt werden muss. Und wenn wir uns mit dieser Wahrheit beschäftigen und viele Schriftstellen reden davon und uns dem aussetzen, werden wir merken, wie wir rauskommen aus dem Sog der humanistischen Verführung. Sie ist so hineingekommen in die Gemeinde. Und das muss heraus. Und es muss zuerst raus aus unserem Herzen. Und dann können wir den Bruder nehmen und sagen, Bruder, komm, ich zieh dich raus aus diesem Sumpf. Schwester, komm raus aus diesem seichten Denken. Komm heraus in die Klarheit, in das helle, klare Licht seiner Heiligkeit. Da wollen wir hin, nicht wahr? Halleluja, da will er uns haben. Da werden die Segnungen kommen, auf die wir so warten. So viele Leute sagen, ja, wo sind jetzt die Wunder? Merkwürdigerweise dieselben Leute, die sagen, ja, wo sind jetzt die Wunder? Sie sagen nicht, ja, wo ist jetzt die Heiligkeit? Wo ist jetzt die Reinheit? Wo ist jetzt die Echtheit? Wo ist die ungeheuchelte Liebe? Sie weisen auf die fehlenden Wunder und sagen, ja, wo sind jetzt die Wunder? Wenn wir uns um die Ehre Gottes kümmern und unsere Herzen davon geprägt und erfüllt sind, es wird ein leichtes sein für Gott, diese Sperre in der Himmelswelt zu lösen und Wunder auszugießen ohne Ende. Wunder, die Städte erschüttern können. Wunder, die die Hochstehenden in unserer Gesellschaft schockieren mit Gott. Ich meine, stell dir einmal vor, in irgendwelchen diesen dummen Tausenden von Talkshows, die wir haben, da sind geisterfüllte Christen und sie tun live Wunder. das Wort des Herrn ergeht und Dinge geschehen. Stell dir einmal vor, ich glaube, jetzt ist eingestellt, Gott sei Dank, diese dumme Show von Pfarrer Fliege. Stell dir mal vor, da ist ein Mann Gottes, eine Frau Gottes und sagt, du hast genug Gott gelästert. Von jetzt an wirst du blind umhertappen. Live. Das wäre doch mal etwas. Das würde in jeder Zeitung stehen. In jeder, garantiert. Dieser Mann lästert Gott ohne Ende. Und weit und breit am theologischen Horizont ist kein Lehrzuchtverfahren in Sicht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, eine Sendung, wo er ein spiritistisches Medium hatte. Und er durfte dort seine Kunststückchen zeigen und durfte dort die Geister von Verstorbenen rufen. Ein Pfarrer gibt einem Medium die Plattform. Ist das nicht total abartig? Und das Wort Gottes sagt, die Toten befragen, die sind Gott ein Gräuel. Aber kein Pfarrer regt sich darüber auf, kein Bischof sagt, hallo, jetzt ist genug. Er darf das alles tun. Und dann gibt es Christen, die sagen, ja, aber ich muss ja meiner Kirche treu sein. Was muss in deiner Kirche passieren, bis du sagst, Schluss, fertig? Was muss noch passieren? Sie müssen Gott lästern, tun sie längst. Sie müssen Gräuel für akzeptabel halten, tun sie längst. Was muss noch passieren? Sie müssen sagen, die Bibel ist nicht mehr Gottes Wort, haben sie längst gesagt. Was muss noch passieren? Wo ist der Punkt für dich, wenn du Teil einer solchen religiösen Vereinigung bist, ob das evangelisch oder katholisch ist, das ist mir jetzt egal. Was muss passieren, bis du sagst, ich darf nicht mehr Teil von diesem sein, weil das Gericht Gottes auf dieses kommt? Ich sage dir, da ist ein ungeschriebenes Gesetz in Pastoren- und Leiterkreisen, man darf so etwas nicht sagen. Bitte, wir alle wissen das, dass da schreckliche Dinge sind und dass das Irrlehren sind, dass das Volksverführung ist. Aber das sagen wir doch nicht. Nicht ein, nicht zwei Leitertreffen habe ich erlebt, wo dieses Agreement ist, wo dieser Bund ist, dieser Pakt mit der Lüge. Und wo man Wahrheit nicht hören will, weil das stört die ökumenischen Prozesse. Ich frage mich, wo wohl Paulus mitmischen würde in diesen ökumenischen Prozessen. Was wohl sein wertvoller Diskussionsbeitrag wäre zur Annäherung. Wie soll sich Licht und Finsternis annähern? Wie soll sich Heiligkeit und Unreinheit annähern? Wie soll sich Lästerung und Anbetung annähern? Wie soll sich das annähern? An was denn annähern? Oh, da gehen wir rum, Spiritual Mapping, ja, die Freimaurer und damals die Germanen und hier und da und jenes. Ein Pastor hat mir gesagt, sagt, wir wohnen in einer stockkatholischen Gegend. Jeder von den Pastoren, wenn du ihn fragen würdest, was ist das Haupthindernis für Evangelisation? Jeder der Pastoren, die da zusammenkommen, würde sagen, es ist der falsche katholische Glaube, weil die alle glauben, dass sie gläubig sind. Jeder weiß, dass das größte Hindernis ist. Er sagt, aber niemals kommen wir auf die Idee, zu sagen, wir nehmen jetzt die Waffen Gottes und wir reißen Festungen, dämonische Festungen der unsichtbaren Welt runter. Wir attackieren jetzt diese verkehrten Formen von Glauben und wir reißen Dinge runter, wir bringen Dinge unter den Gehorsam gegenüber Christus. Niemand wird das tun. Wir alle wissen, dass das unser Problem ist. Aber dann graben wir lieber im Heimatmuseum und dann finden wir, was die Freimaurer gemacht haben und hier haben sie ein Denkmal gesetzt. Und dann müssen wir riesen Theater machen um das Denkmal rum und jeder Mann Gottes kommt in die Stadt und weiht seine Zeit im Denkmal und macht da seine Sachen. Aber es ändert sich nichts. Unser Problem ist heute und hier und nicht, was früher gewesen ist. Und wenn wir hier Kompromisse mit dem Geist der Welt machen, wir brauchen nicht in die Vergangenheit zu gehen und da versuchen, irgendwelche Sachen zu annullieren und uns zu bekämpfen. Die Pakte, die Bündnisse sind hier und jetzt. Vor 2 Wochen war ich in einer Gemeinde, 50 Meter von dieser Gemeinde entfernt war das Stadttor. Und ich ging dort vorbei, ich betete Und ich schaute mir das Stadttor an und auf dem Stadttor, 50 Meter von der Gemeinde entfernt, war ein Bild, wo eine Schlachtszene oder irgendwie so etwas, so ein Kämpfer, ein Ritter oder weiß nicht, ein Soldat, er kniete nieder und er huldigte die erhöhte und verherrlichte Maria, die so oben im Himmel schwebte, und er gab ihr einen Brief, also er betete, und auf dem Brief stand: Maria, erlöse uns von unseren Plagen. Und ich fragte in der Gemeinde, wer hat jemals von euch gesehen, was auf diesem Bild steht? Wer hat jemals sich empört oder hat gesagt, das ist Götzendienst? Wenn eine Maria angebetet wird als Himmelskönigin, als eine, die uns helfen soll aus unseren Plagen, es ist tiefstes Heidentum im christlichen Gewande. Aber sowas sagt man nicht, weil das passt nicht in die Landschaft. Die Landschaft ist Friede. Komm, halt dich zurück. Denk, was du willst, aber sag es nicht. Ich frage mich, wie Paulus da reingepasst hätte. Das sind doch herzerfrischende ökumenische Beiträge, wenn er sagt, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündet als das, was ich verkündigt habe, der sei verflucht. Das ist doch mal ein Beitrag. Da kann man sich doch mal mit auseinandersetzen. Oh, das schafft so Dialoge, das schafft so Beziehungen und Annäherungen. Nein, das zeigt, welche Gräben da sind. Es reißt nicht Gräben auf, es zeigt, welche Gräben längst da sind. Und man kann nicht ein teuflisches Imitat von Evangelium vermischen mit einem paulinischen Evangelium. Das funktioniert nicht. Das Evangelium, das vom Himmel gekommen ist, verträgt sich nicht mit Menschenideen. Diesen Eifer, Geist wiederherstellen. Wir sehen es bei David. Goliath hat gelästert. Die Armeen haben das gehört. Aber sie waren ängstlich, eingeschüchtert, haben Angst gehabt. Und da kommt der kleine, untrainierte Hirtenjunge, der keine militärische Ausbildung hat, aber der ein Herz hat für die Ehre Gottes. Und er sagt, dieser unbeschnittene Philister hat meinen Gott verhöhnt. Und ich weiß eins, Gott wird die richten, die ihn verhöhnen. Und ich werde die Ehre, die beschmutzte Ehre meines Gottes wiederherstellen. Und er ging auf den Goliath zu und sagte, du hast Gott verhöhnt. Und Gott wird dich in meine Hand geben, Gott wird dich richten heute. Eifer für die Ehre des Namens Gottes. Das war seine Waffe, nicht sein Stein, nicht seine Schleuder. Sondern ein Herz, das mit Gott im Einklang war. Und Gott hat gesagt, wer mir dient, den werde ich ehren. Und David wurde geehrt von Gott. Gott war mit ihm in ganz erkennbarer Weise. Und Gott will das wieder hervorbringen. Und das beginnt natürlich ganz klein. Aber es muss beginnen, da wo wir selber sind. Da wo wir gehört werden. Da wo wir Einfluss haben. Wir müssen die Fahne hochziehen und sagen, der Gott, dem wir anbeten, ist nicht der katholische Gott, es ist nicht der evangelische Gott, es ist der Gott der Bibel, es ist der Gott, dem Sünde immer noch ein Gräuel ist, es ist der Gott, der immer noch vergibt und reinigt, aber der auch der Richter ist und der die Herzen erforscht und der jedem gibt nach seinen Taten. Das ist der Gott, dem wir dienen. Schauen wir uns Jesus an. Über seinem ganzen Leben könnte man diesen Vers nehmen aus den Sprüchen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Findest du Sprüche 15, 20, kommt aber noch einmal, mindestens noch einmal vor. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das war das Herz von Jesus, als er auf der Erde lebte für Gott, nicht für sich selbst, für Gott. Sein Ziel war, Gott zu erfreuen. Und besonders im Johannesevangelium wird sein Herz so offenbart. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen.
Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das sind so einige wenige Aussagen, die so das Herz von Jesus offenbaren, alle aus dem Johannesevangelium. Oh, wenn wir damit uns beschäftigen, wenn wir darauf schauen, wenn der Heilige Geist uns die Schönheit dieses Herzens, dieser Hingabe real machen kann, kommt Bewunderung für Jesus. Was für ein Mann, was für ein Herz, was für eine Motivation, wie hat er gelebt? Und wenn ich Bewunderung durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes kommt über Jesus, über sein Herz, wird niemals eine signifikante Jesus-Ähnlichkeit erreicht werden. Weil etwas, was du nicht schätzt, was du nicht bewunderst, was du nicht wertvoll und erstrebenswert empfindest, danach wirst du dich niemals ausstrecken. Verstehst du? Und das ist ein Grund, warum wir so wenig Demut finden im Volke Gottes. Weil Demut keine erstrebenswerte Sache ist. Weil die Schönheit der Demut nicht gesehen wird. Weil es auch so wenig verkündigt wird. Aber wenn wir im Heiligen Geist durch das Wort Gottes die Demut Jesu anfangen zu sehen, dann sagen wir, wow, was für ein Mann. Und dann schätzen wir, dass er sich vorgenommen hat, in uns dasselbe hervorzubringen. Dann kommt Dankbarkeit, dann kommt Glauben, dann kommt Sehnsucht. Und das öffnet die Tür, dass der Heilige Geist beginnt, uns zu verändern. Solange wir nicht Demut bewundern und den wahrhaft Demütigen wirklich anbeten wegen seiner Demut, wird Demut nicht in uns hervorkommen. Kann überhaupt nicht. Wenn irgendein Supermarkt irgendeinen neuen Schnickschnack anbietet und du das nicht begehrst, es wird dir zu viel Mühe machen, da hinzufahren und das zu kaufen. Das ist dir nicht wichtig. Aber wenn es dir wichtig ist und das Dingsbums ist ausverkauft, du klapperst noch 3 Filialen ab, um dieses Dingsbums zu kriegen. Warum? Weil es dir wert ist, weil es dir wichtig ist. Das Herz Jesu, die Schönheit seiner Hingabe, seiner Selbstverleugnung, seiner Bereitschaft, um den Vater zu ehren, sogar Schmerzen und Leiden und Demütigung und Diffamierungen und Beleidigungen in Kauf zu nehmen. Diese Schönheit muss gesehen werden. Und dann sind wir dankbar, wenn er sagt, ich gebe euch meinen Geist. Und dieser Geist wirkt in euch das, was ihr in mir gesehen habt. Dann fangen wir an zu glauben und zu schätzen das Werk des Heiligen Geistes. Und dann wird Jesus Ähnlichkeit wachsen. An so vielen Orten bin ich im Laufe der letzten Jahre gewesen, wo kaum oder gar kein Glaube da ist. Wir können, wir sollen, wir müssen, wir werden Jesus ähnlich werden. Dieser Glaube ist fast nicht da. Und darum ist so viel akzeptiert heute in der Gemeinde, dass unsere Väter sich die Augen reiben würden. Sie würden nicht glauben, was wir heute veranstalten. Dieser Eifer, den Jesus hatte, dass der Vater geehrt wird, das muss wieder Wohnung nehmen in unserem Herzen. Wie viele Menschen nehmen Anstoß an dieser Episode in den Evangelien, in allen Evangelien kommt es vor, wie Jesus den Tempel gereinigt hat. Und weil es nicht in unseren netten, harmlosen, gezähmten Taschen Jesus passt, lässt man das lieber aus. Einen Jesus, der aus Eifer für die Ehre Gottes massiv auftritt, das passt nicht in unsere Gemeindelandschaft. Das würde stören. Ich kenne sehr viele Gemeinden, wenn dann nur ein Sonntag der Jesus der Bibel kommen würde, diese Gemeinde würde aufschreien und ihn der Tür verweisen. Aber man macht sich ein Bild, das passt. Ein Bild, das den Status quo nicht irritiert, das den Status quo nicht in Frage stellt. Aber Jesus stellt den Status quo in Frage. Und er sagt, wo ist der Glaube? Wo ist meine Heiligkeit? Wo ist diese brennende Liebe? Wo ist das Feuer? Wo ist Raum für meine Gegenwart? Er hat eine Menge Fragen an die Gemeinde. Und die muss er einmal fragen dürfen. Und ich weiß eins, er wird diese Fragen stellen. Am Horizont sehe ich mit den Augen des Glaubens eine neue Generation von Menschen, die sagen, ich lasse mir vom System keinen Maulkorb verpassen. Ich sage die Dinge, so wie Jesus. Ich rede nicht meine Worte, sagt Jesus. Er konnte nicht entscheiden, was er predigt. Stell dir mal vor. Er musste das sagen, was der Vater ihm gegeben hat. Er konnte nicht sagen, nee Vater, mit dieser Botschaft werden die nicht klarkommen. Nee, ist schon gut gemeint, danke für den Tipp, aber ich glaube, ich mache lieber was anderes. Ich muss sie ja abholen, ich muss ja irgendwie sie streicheln. Und Jesus hatte gar keine Wahl. Das ist genau dasselbe, was du nachher siehst bei Paulus. Was sagt er? Gebunden im Geist. Paulus ging gebunden im Geist. In jeder Stadt wurde ihm prophetisch offenbart, dass in Jerusalem Leiden auf ihn wartet. Und er konnte nicht sagen, vielleicht sollte ich lieber ein andermal nach Jerusalem gehen, das scheint da nicht so gute Situation für mich im Moment zu sein. Und Gott will ja auch, dass es mir gut geht in allen Stücken, zu jeder Zeit. Also das kann gar nicht der Wille Gottes sein, dass ich jetzt gehe, da muss ich mich verhört haben. Man kann, wenn man nicht ausgeliefert und hingegeben ist, sich eine Menge Dinge rausholen aus der Bibel, um den Ungehorsam zu legitimieren. Aber Paulus war so ausgeliefert, er hatte nicht die Wahl, der hat das schon abgegeben. Darum war er der Sklave, der leibeigene Christi. Gebunden im Geist ging er. Das war ihm völlig egal, was sie prophezeit haben. Wenn Gott gesagt hat, du gehst, dann geht er. Das brauchen wir wieder. Prediger ohne Maulkorb. Betest du für sowas? Wir müssen beten, dass so etwas kommt. Das Wort wird freigesetzt durch Fürbitte. Paulus sagt, betet für mich, damit das Wort läuft. So seine Freiheit zu verkündigen, hat etwas zu tun mit Fürbitte. Er brauchte Fürbitter. In fast jedem seiner Briefe sagt er, bitte betet für mich. Wie viele Pastoren kenne ich, die sich nicht trauen würden, vor ihre Versammlung sich zu stellen und sagen, bitte betet für mich. Weil sie Angst haben, die Leute würden denken, sie sind in Sünde, sie sind abgefallen. In fast allen Briefen, bitte betet für mich. Helft kämpfe mit Beten, dass ich errettet werde von den falschen Brüdern. Wie falsche Brüder, sowas sagt man doch nicht. Paulus hatte falsche Brüder gehabt, hat unter ihnen gelitten und er hat auch zu gewissen Zeiten davon geredet, dass es falsche Brüder gibt. Heute darf man anscheinend noch nicht mal mehr sagen, dass es falsche Brüder gibt. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und Jesus war so herrlich unangepasst. Das liebe ich so an ihm. Er war frei. Gebunden an den Willen des Vaters. Hat gesagt, ich rede nicht meine eigenen Worte, sondern ich sage das, was er mir gibt. Man hat da einen Riesenskandal veranstaltet, indem er den Tempel gereinigt hat von Dingen, die da nicht hingehörten. Und hat das nicht auf eine Art gemacht, die wir denken, die Jesus ähnlich wäre. So sanft, mit so langen netten Wimpern, so geblinkelt und so nett und so sanft gesprochen. Nein, er hat sich dort so aufgeführt, dass die Jünger, als sie ihn sahen in Aktion, sagen sie, da dachten wir an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Der Eifer um dein Haus. Jesus ist im Heiligen Geist gerast. Und am Abend hat er nicht gesagt, oh Vater, es ist mit mir wieder durchgegangen. Mein altes Temperament, vergib mir. Ich hätte doch Jesus ähnlich reagieren müssen. Er hat Jesus gleich reagiert. Er hat ausgelebt, was im Herzen des Vaters war. Dem Vater war das alles zuwider, dieser fromme Betrieb, diese Ausbeutung, wo Menschen ausgebeutet und geplagt wurden wegen ihres Verlangens, Gott anzubeten. Und man dort für extra Gebühren Geld wechseln konnte, für extra Spezialpreise geprüfte Tiere im Tempel kaufen konnte, die der Priester schon gecheckt hat und für gut befunden hat, damit man sie auch opfern könnte. Menschen haben sich an Anbetung bereichert. Ich kann nicht begreifen, wie ein Anbetungsleiter sagt, diese Lieder gibt mir der Heilige Geist und dann lässt er das von der GEMA schützen. Ich kann das nicht begreifen. Was hat die GEMA mit Anbetung zu tun? Wie kann das sein, dass Gemeinden Geld bezahlen müssen an die GEMA, damit sie Lieder, die der Heilige Geist der Gemeinde zur Anbetung gegeben hat, damit sie das dann singen dürfen? Die Gemeinde muss Geld bezahlen und wenn sie es nicht tut, macht sie strafbar. Für Lieder, die GEMA geschützt sind. Wie kann ich sagen, Gott hat mir dieses Buch gegeben, ich glaube, Gott hat mich beauftragt, dieses Buch zu schreiben und dann mache ich es unmöglich, dass das verbreitet wird. Das kann doch nicht sein. Wenn Gott es gibt, dann ist es für den Leib. Wenn Gott ein Lied gibt im Heiligen Geist, dann ist es doch für den Leib. Aber das wird akzeptiert. Das wird einfach akzeptiert. Eine Gesellschaft, die nicht zimperlich mit ihren Kunden umgeht, verdient an Anbetung. Wie kann das sein? Weil wir es zulassen. Weil wir uns beugen, weil wir sagen, so ist das so. Sonst, wenn mein Lied nicht geschützt ist, könnte jemand anderes das Lied nehmen und könnte ein paar Worte verändern und könnte seinen Namen drunter schreiben. Und? Wo ist dein Problem, lieber Liedersänger? Jemand könnte eine Passage aus meinem Buch nehmen und könnte sie in sein Buch einflechten und behaupten, das wäre von ihm. Und? Wenn sie das tun würden mit meinen Büchern, ich wäre froh. Hauptsache, die Dinge kommen unter die Leute. Aber kaum einer kommt auf die Idee. Das ist mein Leiden. Aber hast du jemals gedacht, dass die Sache mit der GEMA irgendwas mit der Ehre Gottes zu tun hat? Das wird einfach so akzeptiert. Ja, wir gehören zu diesem Bund XY und wir zahlen Gelder pauschal an die GEMA und jetzt können wir frei anbeten. So, ist das frei? Wir anbeten und der Teufel geht mit Klingelbeutel und kassiert? Wer hat uns gesagt, dass das normal ist? Du denkst, das ist ein kleiner Punkt. Ich glaube nicht, dass es ein kleiner Punkt ist. Weil wir Kompromisse machen mit der Welt, weil wir uns abhängig machen von der Welt. Statt zu sagen, Gott ist Gott, Gott hat Millionen von ungesungenen Liedern und wenn sie alle unsere Lieder nehmen, sogar ein weltlicher Schlagersänger würde unser Lied nehmen und würde daraus irgendwie den großen Grand Prix-Hit machen. Ja, Halleluja. Singen wir neue Lieder. Sag doch das Wort, singt ein neues Lied. Holen wir ein neues von den vielen Millionen ungesungenen Liedern herunter. Ist doch kein Problem. Ja, aber dann steht doch nicht mein Name drunter. Aha, da ist das Problem. Der Name. Das heißt, die Anbetung ist vermischt. Es wird Jesus angebetet, aber mein Name soll da auch stehen. Hallo. Das ist es. Da ist das Problem. Jesus hat nicht nur dieses Herz gehabt für den Vater und für seine Ehre zu leben, sondern hat auch seine Jünger gelehrt und hat ihnen gesagt, das ist eure erste Priorität, die allererste. Als er sie beten lehrte, erst kommt diese Gemeinschaft, dieses Ruhen in den Armen des Vaters, ja, Vater, so sollt ihr beten, Vater, das ist das Erste. Aber dann, wenn es dann um Gebetsanliegen geht, was ist das Allererste? Nicht unser tägliches Brot. Geheiligt werde dein Name. Das ist das erste Anliegen, das erste Thema, was gebetet werden soll, hat Jesus gesagt. Ich glaube, diese Reihenfolge oder dieses Gebet, es bringt einfach Gebetsblöcke, Gebetsthemen. Nur mit Vater kannst du lange Zeit füllen. Und dann kommt, geheiligt werde dein Name. Gott möchte, dass wir kämpfen für den heiligen Namen Gottes. Und das beginnt mit unserem Leben. Das beginnt mit unseren Gedanken, mit unserer Fantasie, mit unseren Wünschen, mit unseren Worten. Damit beginnt es. Gott wird geheiligt, indem ich bestimmte Gossen- und Fäkalsprache nicht mehr benutze. Gott wird entehrt, wenn ich als Kind Gottes Worte gebrauche, die einfach nicht rein sind, die nicht ehrbar sind, die einfach nicht in Ordnung sind. Und Kinder Gottes, die das auf dem Herzen haben, wir wollen, dass Gott verherrlicht wird, sie werden hören, dass der Heilige Geist sagt, diese Worte nimmst du nicht mehr in den Mund. Wir sind nicht beauftragt, Fäkalsprache aus unserem Mund zu lassen. Gemeine, dreckige Ausdrücke, das gehört sich nicht zu uns. Jesus hat es nicht getan, wir werden es nicht tun. Und wenn wir dann in Liebe jemanden darauf hinweisen und sagen, du, es ist nicht in Ordnung. Wie oft bricht ein Krieg aus? Statt dass der Bruder sagt, oh danke, dass du mich erinnerst. Ich weiß, ich muss meine Zunge kontrollieren. Danke und du wirst mir helfen. Du passt auf. Danke, du hast mich wirklich lieb. Stattdessen gibt es gleich einen Streit. Was willst du mir sagen? Du mit deiner gesetzlichen Art. Sich klar an den Maßstäben Gottes zu orientieren, wird heute an manchen Orten als kleinlich, als engstirnig, als rückständig und als gesetzlich angesehen. Jesus hat es nicht so gesehen. Jesus wollte den Vater ehren in allem, was er tat. Und die Gemeinde, schau mal die Gemeinde in der Apostelgeschichte und dann in den Briefen. Es geht wie ein roter Faden durch. Leute, es geht hier um eins. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht nicht um Gemeindewachstum. Nirgendwo siehst du so etwas. Die mussten nicht beten für Gemeindewachstum. Das passierte von alleine. Immer wieder wurden Menschen errettet. Weil die Kraft da war, weil die Gegenwart da war, weil das Modell da war, weil ein Stück vom Himmel zu sehen war. Nicht Gemeindewachstum war ihr Problem, ihr Anliegen, sondern die Ehre Gottes. Die Ehre Gottes. Die Lehre hatte das Ziel, dass die Leben so geprägt wurden, dass die Ehre Gottes gewahrt wurde. Das war das Ziel von Lehre. Nicht den Kopf zu füllen oder die Leute irgendwie mit irgendwelchen Dingen zu unterhalten, sondern ihr Leben, ihr Verhalten und damit auch ihren Lebensstil und ihren Charakter zu prägen, damit Jesus geehrt werde. Das war das Ziel. Paulus gibt Anweisungen an Timotheus, wie er die Sklaven lehren soll, wie sie arbeiten sollen. Was macht er für eine Begründung? Damit die keinen Stress mit ihren Sklavenherren haben? Nein. Damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Ich kenne manche Gemeinden, denen ist es völlig egal, ob und wie du arbeitest. Nie würde der Älteste dich fragen, was sagt eigentlich dein Chef über deine Arbeit? Weil das ist privat. Wir sind doch hier in der Versammlung und was da privat auf der Arbeit und zu Hause, das hat doch hier gar nichts zu suchen. Das Gemeindeverständnis war total anders. Die Apostel haben Lehre gegeben, in Dinge hineingesprochen, die wir heute als völlig privat ansehen würden. die Art, wie gearbeitet wurde. Zum Beispiel, wenn du die Schriftsteller haben als 1. Timotheus 6, bis 8, alle Sklaven unter dem Joch sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Zweite Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte Gottes und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das war ihr Motor. Es ging nicht um menschliche Belange, es ging um Gottes Belange. Wenn wir uns um Gottes Belange kümmern, er wird sich um unsere Belange kümmern. Bis hinein in die Finanzen, bis hinein in die ganz praktischen Dinge wie Urlaub und Auto und dies und das und jenes. Gott wird sich kümmern. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Die Herrschaft Christi in uns. In meiner Elberfelder Bibel, überall Reich Gottes, Fußnote ist, die Königsherrschaft. Die Königsherrschaft. Gott soll herrschen, Gott soll regieren. Und ich sage es noch einmal, es beginnt in meinen Gedanken, es beginnt in meiner Fantasie, es beginnt in meinen Worten und geht dann weiter in meine Handlung, es geht in meinen Lebensstil. Und wenn das alles verändert wird, wird sich mein Charakter verändern. Wenn sich meine Gedanken, meine Wünsche, meine Gefühle, meine Sehnsüchte, meine Ziele nicht verändern, wird sich mein Verhalten nicht verändern, wird sich auch mein Charakter nicht verändern. Und ich bleibe jahrzehntelang immer der Gleiche. Und das ist in den Augen Gottes eine Verschwendung. Weil das Potenzial ist da, dass wir anders werden. Diese Riesenbetonung, die wir heutzutage haben auf Seelsorge und innere Heilung. Lies einmal deine Bibel. Wo findest du das in deiner Bibel? Freiheit ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von Heiligkeit. Streben wir Jesus Ähnlichkeit an, werden alle unsere Macken sich in nichts auflösen. Weil die Wurzel einfach ein selbstbezogenes Leben ist. Aber wenn wir Jesus ähnlich werden, wir können nicht depressiv sein, wir können nicht in Minderwertigkeit sein, wir können nicht diese ganzen alten Verletzungen mit uns rumschleppen, wir können nicht gebeugt und gedrückt und frustriert und entmutigt sein. Das ist nicht möglich. Weil das Leben aus Gott in uns stärker ist als die alten Prägungen. Unser Fokus soll nicht innere Heilung sein, unser Fokus soll sein, Jesus ähnlich zu werden. Und dann werden wir heile werden. Immer mehr. Dieses ganze therapeutische Zeugs kommt da rein. Mit einem riesen Anspruch. Und unterm Strich, es entmachtet das Wort Gottes. Es entmachtet das Wort Gottes. Der Name des Herrn soll verherrlicht werden in uns. Paulus sagt es so, auch wenn da nicht der Name vorkommt, aber es ist genau diese Motivation, es ist diese Haltung. 1. Thessalonicher 4, Kapitel 1, Vers 9. Übrigens, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Und wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Unsere Berufung auf der Erde und auch im Himmel ist Gott zu gefallen. Gott zu gefallen, das ist worum es geht, für ihn zu leben. Alles, was ihr tut, sagt Paulus im Korinther, alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Man kann zur Ehre Gottes trinken und man kann zur eigenen Ehre trinken. Trinken ist Trinken. Was ist schon groß an Trinken? Aber Paulus sagt, die kleinsten Dinge können mit einer richtigen Haltung, mit einer verkehrten Haltung getan werden. Die kleinsten Dinge. alles, was er tut, Kolosser 3,17, alles, was er tut, im Wort oder im Werk, überleg mal, was da ausgenommen ist. Alles, was er tut, im Wort oder Werk, tut es alles im Namen des Herrn Jesus. In seinem Namen sollen wir leben. Was bedeutet das? Jesus lebte vor dem Vater für den Vater. Er lebte im Licht Gottes, er lebte in der Gegenwart Gottes. Alles, was er tat, tat er für Gott. Und er tat es im Gehorsam. Und der Heilige Geist nimmt in uns Wohnung, um genau dasselbe Leben hervorzubringen. Das heißt, dieser kleine Vers, Kolosser 3,17, alles sollen wir tun im Namen des Herrn Jesus, bedeutet, wir sollen lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben, jeden Augenblick, wovon ich weit entfernt bin. Aber wenigstens habe ich schon mal begriffen, dass es darum geht. Und ich übe. Und das sind immer wieder Minuten, manchmal sogar weit mehr als Minuten, wo ich nicht im Augenkontakt bin, wo ich nicht diese Verbindung habe. Aber meine Ausfallzeiten werden kürzer. Ich übe, ich trainiere, ich bin noch unterwegs und habe eine Menge zu lernen. Aber da ist dieses Wort, wir sollen alle Zeit in der Gegenwart Gottes leben, mit diesem Bewusstsein, das Leben Christi durch den Heiligen Geist ist in mir. Und so wie Jesus für den Vater gelebt hat, so soll ich und will ich auch für den Vater leben. Dann fängt das Angesicht Gottes an zu leuchten. Und er wird real für uns. Und er flüstert uns zu, gut gemacht, ich werde dich segnen, du wirst es nicht glauben, ich werde dich segnen, ich werde dich überschütten, ich werde so viele wunderbare Dinge für dich tun, weil du mein Herz erfreust. Das ist, was Gott sagen möchte in deinem Herzen. Und dieses Lob von Gott zu hören, ist so viel kostbarer als irgendein Lob von Menschen. Man freut sich über das Lob von Menschen, aber das Lob von Gott ist so viel wichtiger. Wenn Gott sagt, gut gemacht, hast für mich gestanden, hast gekämpft, hast dich unbeliebt gemacht, gut gemacht. Halleluja. Halleluja. Oh, lass uns durch den Heiligen Geist die Schönheit dieses Lebens sehen für seine Ehre, für seinen Namen. Und dann führt der Heilige Geist uns neue Wege. Und Veränderungen werden kommen. Und mehr von Gott wird kommen. Und manche Resonanz von Menschen wird kommen. Positive und negative. Aber Paulus hat gesagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Hast du Verfolgung? Wenn du sagst, muss man überlegen, also eigentlich Verfolgung gibt es nicht in meinem Leben. Dann nimm diese Botschaft, kauf sie dir auf Kassette, hör sie noch 10-mal an und fang an, in dieser Weise, in diesem Bewusstsein, in dieser Art zu leben. Und auf einmal hast du Verfolgung. Und du wirst leben, dein Leben wird runder. Wenn Verfolgung nicht da ist, ist es nicht das wahre Christenleben. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das heißt nicht, dass wir Verfolgung lieben, dass wir es begehren. Aber wenn sie nicht da ist, ist es nicht rund. Weil Paulus sagt, das gehört dazu. Das ist das Normale. Das ist nicht das Spezielle der Apostel, das ist das Normale für jeden. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und es kann gut sein, dass es in deiner eigenen Gemeinde beginnt. Weil du auf einmal einen Standard lebst, weil du auf einmal bestimmte Dinge nicht mehr mitmachst, die akzeptabel sind, die man für normal hält. Aber die Nähe Gottes wird zunehmen, die Gunst Gottes wird zunehmen, das Wohlgefallen Gottes wird zunehmen und du wirst merken, Gott ist zufrieden, Gott ist mit dir und er ermutigt dich. und sage, ich habe so viel mehr. So viel mehr. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns beten. Rosemarie, kannst du nochmal kommen? Ein bisschen Keyboard. Das ist gut. Und ich möchte, dass du auch Gelegenheit hast. Laut oder leise oder still in deinem Herzen, aber wie auch immer. Dass wir reagieren, dass wir Gott sagen. Auch wenn wir keine Ahnung haben, wie das praktisch aussieht, aber wir können Ja sagen. Wir können sagen, wir wollen da hinein. Wir wollen, dass die Ehre Gottes in seinem Volk zuerst einmal wiederhergestellt wird. Und wenn die Ehre Gottes in seinem Volk wiederhergestellt wird, dann wird sie auch im Land aufgerichtet werden. Es beginnt bei mir. Es beginnt bei uns. Halleluja. 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 Oh, Halleluja. Vater, wir schauen Jesus an, auf den dein Wohlgefallen ruhte. Wie hat er dich geliebt? Wie hat er dich erfreut? Wie hat er gesagt, egal was passiert, egal was sie machen, egal was mit mir geschieht, ich stehe zur Wahrheit. Gott ist mein Vater. Er hat mich gesandt. Ich bin sein Sohn. Ich tue seinen Willen. Ich ehre ihn. Sogar als sie ihm angedroht haben, ihn umzubringen, wenn er weiter das behaupten würde, dass er dein Sohn ist, dass er von dir kommt, dass er vom Himmel kommt. Er war gebunden im Geist. Alles in ihm war ausgefüllt von dem Verlangen, ich will den Vater ehren. Kompromisse sind keine Option. Ich will ihn ehren, ich will ihn erfreuen, ich stehe zu ihm. Ich verherrliche ihn. Vater, wir danken dir für dieses Herz, für dieses Leben. Und zu einem einzigen Zweck hast du uns gerufen. Dass wir dem Heiligen Geist erlauben, das gleiche Leben in uns hervorzubringen. Die gleiche Motivation. Und danke für diese Gnade, dass du versprochen hast, du änderst unsere Motivation. Du holst uns aus verkehrten Motiven, aus Selbstbezogenheit heraus. Du wirkst in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Du änderst uns. Du hast ein machtvolles Gnadenwerk in unserem Herzen vor. Das Ziel ist, dein Name soll geehrt werden. Dein Name soll erhoben werden. Menschen sollen sehen, wir leben nicht für uns, wir leben für dich. Menschen sollen sehen, niemand verdient mehr Hingabe, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit, mehr Kraft, mehr Geld. Niemand mehr als du, weil du Gott bist, weil du es wert bist, weil du einzigartig und unvergleichlich bist. Oh, wir beten, dass wir lernen, Raum zu machen für dein Werk. Und dass wahre Anbetung wiederhergestellt wird im Land. Anbetung, die kommt aus Herzen voller Eifer für deine Ehre. Gepaart mit Grimm über die Mächte der Finsternis, die sich einschleichen und die auch Ehre haben wollen. Du alleine sollst angebetet werden. Du alleine sollst erhoben werden. Dein Haus soll ein Bethaus werden. Für deinen Namen, ein Ort, wo deine Gegenwart wohnt. Gott, Heiliger Geist, du bist gekommen, um dieses Leben in uns hervorzubringen. Danke für deine unendliche Geduld. Danke, dass du niemals frustriert bist, dass du nicht aufgibst, dass du nicht schockiert dich abwendest über all die Halbheiten und Kompromisse und all die Dinge, in denen wir oft noch stecken. Danke, Heiliger Geist, für deine Geduld, die niemals endet. Danke, dass du unbeirrbar an diesem Ziel festhältst und voll darauf setzt, es wird gelingen. Dein Werk wird dir gelingen. Christus wird Gestalt gewinnen in uns. Er wird gesehen werden. Er wird hervorkommen. Er wird verherrlicht werden in uns. Er wird neu Wohnung nehmen in uns und wir werden leben für den Vater, so wie er damals für den Vater gelebt hat. Und die Ehre Gottes im Lande wird wiederhergestellt. Und der Feind wird gedemütigt werden. Weil wenn dein Licht zunimmt, wenn die Reinheit zunimmt, deine Gegenwart zunimmt, kann das Verkehrte sich nicht mehr halten. Und der religiöse Geist, der humanistische Geist, der Intellektualismus, der Materialismus wird geschockt und entsetzt die Koffer packen und das Haus Gottes verlassen. Das Haus wird gereinigt werden. Der Herr wird aufstehen mit einer Geißel. Und es ist die Geißel des Wortes, die straft jeden Ungehorsam. Oh, wir beten, dass dein Wort hervorkommt. Ungebremst, ungehindert, ohne Rücksicht auf menschliche Konventionen. Oh, lass eine neue Generation von Predigern aufstehen in diesem Land. Ohne Maulkorb, ohne christliche Etikette, gebunden im Geist, erfüllt mit dem Verlangen, dir die Ehre zu bringen, dich groß zu machen, oh, zu zeigen, dass du es wert bist, dass man sein Leben dir lässt. Oh Gott, wir beten, sein Geist kommt. Wir wollen glauben, dass durch unsere Gebete, durch unsere Fürbitte, das Wort entfesselt wird, das Wort freigelassen wird, das Wort sich entfalten kann, herauskommt aus dem religiösen Korsett, aus dem Korsett der Erwartungen. Komm, unterhalte mich, komm, sei nett, komm, rede was Schönes, aber gib mir nicht den Eindruck, ich muss mich verändern. Rede nicht über Sünde, rede nicht über Dinge, über die ich nicht reden möchte. Das Wort wird freigesetzt aus dem Korsett der menschlichen Unterhalte-mich-Mentalität. Es ist das Wort vom Himmel in Herzen, die getroffen werden. Ein bisschen zerknirscht, aber dann sich aufrappeln und sagen, jetzt bin ich dankbar, dass ich geschockt wurde. Jetzt bin ich dankbar, dass mir die Augen geöffnet werden. Jetzt bin ich dankbar, dass ich wählen darf. Und ich wähle das Licht, ich wähle die gerade Straße, den schmalen Weg, die Ehre meines Gottes. O Heiliger Geist, mach uns zum Teil einer Priesterschaft, die aufsteht in diesem Land. Nicht mit großen Versprechungen und großen Ankündigungen und großen Events und großen Schlagzeilen, sondern mit Beständigkeit und Ausdauer und Treue im Kleinen. Jeden Tag, jeden Tag. Und die Kämpfen, dein Reich komme. Dein Wille soll geschehen. Du sollst geehrt werden, geheiligt werden soll dein Name. Zuerst in deinem Volk und dann im Land. Geheiligt werde dein Name. Und wir glauben dir, Heiliger Geist, dass du diesen Eifer für die Ehre unseres Gottes in uns hineinlegst. Und wenn es schon da ist, es bewässerst und wachsen lässt und zunehmen lässt und aufblühen lässt und Frucht bringen lässt. Hier ist unser Herz. Du darfst rausreißen und einpflanzen und begießen und düngen und beschneiden. Hab dein Werk. Herr, unser Herz ist wie der Tempel. Und du kommst mit Macht, mit Entschiedenheit und richtest die Ordnung Gottes auf. Und das, was da nicht hingehört, das schmeißt du raus. Und wir sagen Ja dazu. Du schlägst nicht uns. Du schlägst die Dinge, die uns plagen. Du schlägst die Dinge, die uns behindern, dich mehr zu lieben, gerader zu gehen, dich mehr zu erkennen. Du schlägst die Dinge, die uns zurückhalten, zu wachsen in der Gnade. So danken wir dir und sagen, Jesus, habe dein Werk. Mit heiligem Grimm tu dein Werk in unseren Herzen. Schwing die Geißel, schwing die Peitsche. Tu dein Werk, schlag den Unglauben, schlag den Humanismus, schlag den Materialismus. Gib uns Herzen, die im Himmel wohnen, die die Dinge so sehen, wie sie sind. Hier ist ein kleiner Hauch noch und dann ist alles vorbei. Und wir sind für immer bei dir. Oder du wirst den Himmel real machen. Und wir werden wohnen im Himmel und nicht mehr auf der Erde. Und die Ewigkeit wird die Dimension sein, in der wir zu Hause sind. Ich danke dir, dass du uns ansatzweise ein ganz bisschen Berührungen schenkst mit der Ewigkeit, damit wir schmecken diese Freiheit, diese Leichtigkeit, diese Klarheit. Oh, Halleluja. Zieh unsere Herzen weg von dieser Erdhaftigkeit, Erdgebundenheit, rauf zum Himmel, rauf in deine Herrlichkeit, rauf, wo unser wirkliches Zuhause ist, wo wir immer sein werden. Und lass uns verstehen, das, was wir hier jetzt tun, für deine Ehre, wird Lohn freisetzen im Himmel. Und wir häufen Schätze an im Himmel. Jedes Mal, wenn wir dich gewählt haben statt Menschenehre, jedes Mal, wenn wir deinen Willen gewählt haben statt unserem Willen, jedes Mal, wenn wir auf den Geist gesät haben, wir sammeln Schätze im Himmel. Schätze.